HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Heinz Bude am Doppelkopftisch. Ich heiße Karin Röder. Mein Gast lehrt Makrosoziologie an der Uni Kassel und er ist am Hamburger Institut für Sozialforschung tätig. Sein aktuelles Buch lautet Gesellschaft der Angst. Herr Bude, handelt es sich in Ihrem Buch jetzt mal ganz allgemein gesehen um die sogenannte German-Angst, die jetzt wieder mal bizarre Formen annimmt?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich das Buch schreiben nach der German-Angst. Denn ich bin der Auffassung, dass wir es eigentlich nicht mit einem Großthema von Angst zu tun haben, quasi wo die Angst in aller Munde ist und vor allen Dingen auch nicht von dieser allgemeinen Zuschreibung, dass die Deutschen so inflationsängstlich seien und dass sie doch von ihrem ganzen Herkommen her aus den Wäldern besondere Angst vor dem Waldsterben haben und vor allen Dingen, weil sie doch so eine verängstigte Nation sind und nicht bereit sind, NATO-Doppelbeschlüsse zu akzeptieren und so all dieses. Ich glaube, diese ganze Debatte über eine besondere Verfassung des deutschen Nationalcharakters im Hinblick auf Angst, wie die Angelsachsen sagen würde, weil sie den Angstbegriff nicht so haben. Diese Zeit ist vorbei. Und mir ist das klar geworden an der Reaktion der Krise von 2008. Da muss man sagen, dass eigentlich die deutsche Gesellschaft, die sehr reif reagiert hat, möglicherweise am ruhigsten in dem gesamten OECD-Raum. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass die Krisenlösungen aus Deutschland offensichtlich relativ stabil waren. Das ist das Interessante eigentlich.
Obwohl ja, ich erinnere mich an diesen Auftritt von Kanzlerin Merkel und dem damaligen Finanzminister Steinbrück. Herr Steinbrück ja im Nachhinein eingeräumt hat, diese Aktion, die Zusage, dass das Ersparte sicher sei, die sei weder politisch noch gesetzlich legitimiert gewesen. Aber sie haben sich's getraut.
Das ist absolut richtig. Die Performance der Kanzlerin war sehr interessant. Man konnte sehen, dass sie sich unwohl fühlte in ihrer Haut, als sie das sagte. Und ich glaube, dass das dadurch eigentlich besonders vertrauensvoll für die Leute war. Und wenn so jemand in Helmut-Schmidt-Manier gesagt hätte, wir kriegen das alles hin, dann wären die Leute vielleicht eher ängstlich gewesen. Wir haben im Grunde eine Reflexivitätssteigerung von Angst in der deutschen Gesellschaft. Vielleicht auch einer der berühmtesten Sätze der Kanzlerschaft von Angela Merkel wird sein, wir fliegen alle nur auf sich. Das heißt, da hat sie sich selber immer mit eingeschlossen. Das hat sie der deutschen Öffentlichkeit zugemutet und eigentlich hat sie dafür sehr viel Unterstützung gewonnen. Das ist sehr interessant. Also German Angst ist vorbei.
Tja, ich zitiere jetzt mal ein paar Stichworte aus Ihrem Buch. Verstörte Ungewissheit, heruntergeschluckte Wut und stille Verbitterung kennzeichnen laut Ihrer Beobachtung die heutige Gesellschaft. Woran machen Sie das fest, Herr Bude?
Also einerseits mache ich es daran fest, dass für viele offenbar unklarer geworden ist, durch was man eigentlich auf vordere Plätze kommt. Sie können das daran sehen, wenn ich die Studierenden bei mir, die jetzt so Anfang 20 sehe, mir anschaue. Und ich ihnen sage, ach wissen Sie, Sie können sich eigentlich ganz beruhigt hier in der Universität bewegen, denn gemessen an dem Zusammenhang zwischen Geburtenhäufigkeit und Stellenverfügbarkeit sind sie in einer außerordentlich günstigen Situation.
Zumindest in 10 Jahren, ne, wenn die dann soweit sind, oder in 5 Jahren.
Auch jetzt schon. Eigentlich sieht es ziemlich gut aus und man braucht sich gar nicht so viel Sorgen zu machen.
Und trotzdem machen sich die Studenten Sorgen?
Richtig.
Warum?
Sie glauben das nicht. Und das ist der interessante Punkt. Ich kann es Ihnen an einem Beispiel sagen. Ich habe kürzlich mit einem Chefredakteur einer großen deutschen Tageszeitung gesprochen, der sagte mir, das Schlimme ist, dass die Bewerbungen alle gleich aussehen. Die Leute sprechen 3 Sprachen fließend, sie sind in irgendwelchen Camps sozialer Zivilität in Palästina gewesen, sie sind in Australien unterwegs gewesen, im Grunde alles gleich. Und diese ganzen Bewerbungen, CVs, wie man heute sagt, lege ich sofort beiseite.
Naja.
Das Interessante, und das ist jetzt der wichtige Punkt, woran er stecken bleibt, ist, dass irgendwas Besonderes zum Ausdruck kommt. Irgendein gewisses Etwas, irgendetwas, wo man dran hängen bleibt. Das wissen die Studierenden bei mir untergründig. Und sie wissen auch, dass man dieses gewisse Etwas nicht durch Bildungszertifikate gewinnt. Und das macht die Sache eigentlich unüberblickbarer.
Nur was könnte das sein, dieses gewisse Etwas, wie Sie sagen?
Weil Sie wissen es ja. Man muss in der Lage sein, locker zu sein. Man muss eine gewisse Kompetenz ausstrahlen. Man muss eine Vorstellung seiner eigenen Selbstsicherheit haben. Das ist alles das, was einem schon Angst einjagen kann, wenn man das bei jemandem sieht, der gleich qualifiziert ist wie man selber. Wo man plötzlich merkt, könnte das sein, dass der oder diejenige das sind, die hier jetzt abräumen in dieser Situation. Zwei amerikanische Ökonomen haben schon vor knapp 15 Jahren ein sehr schönes Buch zu dieser Frage geschrieben. Die haben gesagt, wir sind eigentlich in einer Welt von Winner-Take-All-Situation.
Also der Erfolg hat, der bekommt noch mehr dazu.
Oder noch schärfer, er nimmt alles. Die anderen müssen sehen, dass sie sich mit dem Rest zufrieden geben. Man könnte heute sagen, das ist der Philipp-Lahm-Effekt. Philipp Lahm ist ein sehr guter Außenverteidiger, überhaupt keine Frage. Aber in der Bundesliga gibt es viele gute Außenverteidiger, deren Namen wir überhaupt gar nicht kennen. Philipp Lahm verdient 14 Millionen im Jahr. Der auf der ähnlichen Position beim Karlsruher Sportverein spielt, kriegt vielleicht 800.000 Euro im Jahr. Auch noch relativ viel. Aber was rechtfertigt eigentlich die Differenz von 800.000 zu 14 Millionen? Die Antwort ist, es ist ein Element, um wiederum einen modischen Begriff aufzunehmen, es ist ein Element der Performance. Eine kleine Differenz im Auftreten, einen kleinen Unterschied in der Selbstdarstellung macht es, dass man zu denen gehört, die vorne stehen, die mitgenommen werden, die bewundert werden, oder ob man zu denen gehört, die sich mit zweiten oder gar dritten Plätzen zufrieden geben müssen.
Naja, bei der Selbstdarstellung, also für mich wäre da auch wichtig, wenn ich sowas zu beurteilen hätte, bringt derjenige das so selbstverständlich mit? Bewegt er sich souverän? Oder merkt man der Person an, dass sie erst am vergangenen Wochenende ein Seminar in Management belegt hat oder einen Benimmkurs, einen Etikettenkurs belegt hat?
Ich glaube, es ist komplizierter, weil die Leute haben alle die ähnliche Ausbildung. Sie haben sich angestrengt und sie sind ganz erfolgreich gewesen im Studium. Das Problem ist in der Tat, dass die Zertifizierung nicht mehr so viel besagt, weil sie so ähnlich geworden ist. Das heißt, wenn im Stadion alle aufstehen, dann sieht niemand mehr was.
Im Grunde ist es doch das, was Menschen unserer Generation, Herr Bude, ich zähle uns jetzt mal zu einer Generation, ich bin Mitte 50, Sie sind 60. Das ist doch genau das, was wir uns eigentlich immer gewünscht haben, dass nicht eben alles an Noten, an Bildungsabschlüssen, an solchen Dingen festgemacht wird, wenn es um berufliche Qualifikation geht.
Ja, da haben Sie recht. Das ist ja auch, insofern sind wir ja auch in gewisser Weise eine glückliche Generation dagegen. Also ich wusste, als ich mein Soziologiestudium abgeschlossen hatte, bin ich so mit der Botschaft in die Welt gegangen. Naja, Taxifahrer. Wer interessiert sich schon für Soziologie? Und für mich war klar, ich hatte irgendwie auch diesen Entschluss gefasst, ich werde in meinem Leben nie mit etwas anderem Geld verdienen als mit Soziologie. Und merkwürdigerweise, ich habe relativ viel Glück gehabt, hat das auch geklappt. Ich habe nie etwas anderes gemacht, um Geld zu verdienen als Soziologie. Das ist natürlich so eine Art von fröhlicher Gewissheit, wo man sagt, naja, wenn sowieso alle denken, das hat keinen Sinn, dann wollen wir doch mal gucken.
Du hast keine Chance, aber nutze sie.
Du hast keine Chance, aber nutze sie. Das war auch noch die Zeit des Punks. Und Punk hieß ja geniales Dilettantentum, hieß No Future als positive Maxime. Das heißt, Zukunft interessiert uns nicht, ist sowieso egal, sondern wir machen das, was wir uns jetzt nehmen können. Das ist sozusagen diese Logik, aus der wir generationell stammen. Das ist aber nicht mehr die Logik von heute. Die Logik von heute ist eine Logik eines außerordentlich ausgeprägten Coaching-Gewerbes, eines außerordentlich ausgeprägten Bewusstseins über Soft Competences, wie überhaupt der Begriff der Kompetenz einer der zentralen Begriffe unserer gegenwärtigen Situation ist. Für alles Mögliche gibt es Kompetenzen und Sie wissen, wem sage ich das? Es gibt jetzt sogar emotionale Kompetenz.
Ja, ja.
Um Himmels Willen, was soll das denn nun wiederum sein? Also die Vorstellung, dass dieses gewisse Etwas bildbar ist, dass man möglicherweise sich sogar eine Kompetenz kaufen kann, die einen in eine bessere Lage verbringt.
Ja, Sie selbst haben ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, über die Bildungspanik fast von Anfang an, vom Kindergartenalter an. Da beschreiben Sie auch dieses Phänomen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Angst zurückkommen, auf die Gesellschaft der Angst, Herr Bude, so lautet Ihr neuestes Buch, kann es sein, dass die Angst deswegen umso stärker wird, je mehr wir abstürzen können. Also unsere Eltern haben noch gesagt, unseren Kindern soll es besser gehen. Und das war ja dann auch so, zumindest materiell gesehen oder karrieretechnisch. Und wie ist es heute?
Die Daten sind eindeutig. Wenn Sie Eltern so zwischen 45 und 65 fragen, was sie über die Zukunft ihrer Kinder und Enkel denken, die allermeisten sind der Auffassung, dass sie sich nicht sicher sind, ob die Kinder oder Enkel die Position der Eltern oder Großeltern, die soziale Position werden, erreichen können. Mit anderen Worten, die Erwartung ist, das Positivste ist noch die Erhaltung der Statusposition, aber nicht die Verbesserung der Statusposition. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, weil die Situation sehr positiv ist. Und man kann sogar sagen, es ist sogar beängstigend gut in Deutschland, verglichen mit Frankreich, verglichen mit Großbritannien, verglichen mit Italien, von Griechenland gar nicht zu reden. Es ist also sehr gut. Trotzdem gibt es dieses Gefühl, und das ist eigentlich die Stimmung, die mich interessiert hat, dass man sagen könnte, also das kann doch nicht ewig gut gehen. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Da läuft doch irgendetwas falsch im Getriebe. Und natürlich diese Erwartung, oh oh, die Zukunft ist eher eine Bedrohung denn eine Verheißung.
Zumindestens unter den Voraussetzungen, die man sich im Blick auf die Vergangenheit für seine Zukunft gedacht hat. Und es stehen ja auch ganz andere Probleme an. Vielleicht in Deutschland noch nicht so stark, aber in anderen europäischen Ländern. Der sogenannte Mittelstand zerbröckelt. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch etwas von Kündigungsandrohung, Unverbindlichkeit der Beziehungen, sowohl private Beziehungen als auch Arbeitsbeziehungen. Und man vergleicht sich untereinander und das Gefühl der Zugehörigkeit fehlt. Das ist ja eher etwas, was sich jenseits des wirtschaftlichen Bereiches abspielt. Das spielt sich ja im engen Sozialbereich ab, in der Intimbeziehung, ja, oder eben direkt am Arbeitsplatz.
Also Sie haben vollkommen recht. Ich glaube, man kann soziologisch nicht sagen, dass bei uns die Mittelklasse bröckelt. Es gibt zwar immer wieder Untersuchungen, die das versuchen zu belegen, dass es schrumpft. Das sind auf Einkommen bezogene Daten, die sehr kritikabel sind. Nein, nein, der Block der Mitte ist relativ stabil in Deutschland. Aber was interessant ist, dass es eine Spaltungstendenz in der Mitte selbst gibt, zwischen einem oberen Teil und einem unteren Teil dieser Mitte. Und da kommt wieder die Angst ins Spiel. Ein schönes Beispiel für diese neue Form von Angst ist der Gentrifizierungsdiskurs. Die Gentrifizierung wird aber von den ersten Gentrifizierern beklagt. Das ist das Interessante. Die erste Generation der Gentrifizierer, die in einen Stadtteil gezogen sind, der als unterentwickelt und problematisch angesehen wurde, die ein bisschen Kunst gemacht haben, ein bisschen anderes Leben, irgendwelche Kinderläden aufgebaut haben, merken plötzlich, dass die Wohnungen, die sie seinerzeit noch vielleicht für 80.000 Euro gekauft haben, heute 800.000 Euro kosten.
Ja, hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass gerade an denen, die vorausgesagte Altersarmut nagt, an diesen Selbstständigen, an diesen Freischaffenden?
Ich glaube, das Problem ist noch anders. Das Interessante ist jetzt, dass die auf Leute treffen, ihrer eigenen Jahrgangslage, bei ähnlichen Bildungsvoraussetzungen, die 800.000 Euro bezahlen können.
Ach so.
Das ist der interessante Punkt.
Und warum können die bezahlen?
Weil sie andere Wahlen getroffen haben. Weil sie zum Beispiel, anstatt freie Künstlerin zu werden, Sportmediziner geworden sind. Weil sie, anstatt Journalist zu werden, Syndikus bei einem großen deutschen Automobilhersteller beschäftigt
sind. Naja, ist es denn nicht auch ein Vorteil, wenn man sagen kann, ich bin Journalist geworden, ich bin freie Künstlerin geworden, weil ich genau das machen wollte oder weil ich das ganz gerne mache?
Und das war immer die Idee. Wir kommen natürlich aus der Zeit relativ verbreiteter Selbstverwirklichungsideale. Das Problem ist, dass sich das plötzlich als eine Kostendimension, und zwar von erheblichen sozialen Kosten, herausstellen kann. Das passiert so immer so etwa zwischen Mitte 40, wo man plötzlich die Frage steht, im Blick auf Leute aus dem eigenen Milieu, das ist jetzt wichtig, eigentlich mit gleichen Voraussetzungen. Ich komme auch aus einem bildungsbegüterten Elternhaus und hatte sogar ein gutes Abitur. Dummerweise wollte ich freie Künstlerin werden und stehe plötzlich mit 40 da und habe keinen Galeristen und sehe, dass der Kollege nebenan, der Sportmediziner, wirklich die Wohnung für 800.000 Euro sich leisten kann. Und er ist gar nicht mal ein furchtbarer Typ. Der hat zwei Kinder und seine Frau ist als Coacherin tätig und die haben ein gutes Haushaltseinkommen. Und jetzt taucht der interessante Punkt auf. dass die einen sich als die Verlierer einer Tendenz fühlen müssen, obwohl sie die Avantgarde waren der Veränderung dieses Stadtteils und dabei sind, sich quasi mit prekärem Wohlstand in der unteren Hälfte unserer Mitte aufzuhalten und die anderen mit einem relativ komfortablen Wohlstand in der oberen Hälfte dieser Gesellschaft sich aufhalten. Und die Frage ist jetzt, wie um Himmels Willen ist das gekommen?
Tja, da kann das nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, sagt sich dann manch einer vielleicht. Denn wenn jemand so viel Geld hat, wer weiß, wo es herkommt. Heinz Bude ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Professor für Soziologie an der Uni Kassel. Und er hat das Buch geschrieben, Gesellschaft der Angst. Und vor ein paar Jahren Bildungspanik, was unsere Gesellschaft spaltet. Spaltet die Angst auch die Gesellschaft, Herr Bude?
Die gesellschaftliche Spaltung ist ein Thema der Angst. Das Interessante an der Angst ist, dass sie nicht auf bestimmte Milieus reduziert ist. Die Angst läuft über die gesamte Gesellschaft hinweg. Und es ist sogar sehr merkwürdig, dass man beispielsweise Erschöpfungssyndrome finden kann bei Leuten, die in High-Potential-Positions sich befinden und Leute, die zum Dienstleistungsproletariat zu zählen sind. Die haben gleiche Symptome der Erschöpfung, der Ermattung, des Gefühls, im Grunde das Leben nicht mehr so richtig auf die Reihe zu kriegen.
Was ich nur nicht ganz verstehe, wenn jemand viel hat, der dann Angst hat, das zu verlieren, sein Geld zu verlieren, seinen sozialen Status, seine Anerkennung und so weiter. Und jemand, der weniger hat, hat ja demnach auch weniger zu verlieren. Da wäre doch die eigentliche Logik, damit verliert sich auch die Angst etwas. Oder so nach dem Motto, naja, ich reduziere meine Ansprüche und dann reduziert sich auch die Angst.
Das setzt die Idee eines rationalen Menschen voraus, eines rationalen Akteurs, wie man heute so schön sagt, die wir eigentlich nach dem Ende des Neoliberalismus abgeschafft haben. Die Vorstellung, dass wir alles rational agierende Nutzenmaximierer seien, dass wir als rationale Egoisten durch die Welt gehen, das glaubt doch eigentlich niemand mehr. Und eigentlich ist dieses Buch auch ein Versuch, in den Begriffen der Angst eine Bilanz dieser merkwürdigen Phase, die wir Neoliberalismus nennen, zu ziehen, nämlich die Vorstellung zu destruieren, als ob es so sei, als ob wir ein Individuum wären, das der Welt wie einem Warenhaus gegenübersteht und seine mehr oder minder klugen Wahlen trifft und denkt, das sei Selbstverwirklichung. Die Dialektik der Wahl heißt nicht, dass ich nur wähle, sondern ich muss auch gewählt werden. Und diese andere Seite des gewählt werden Müssens ist eine Quelle enormer existenzieller Ängste heute. Nämlich die Kündigungsdrohung ist nicht nur eine, die Beschäftigungsverhältnisse betrifft, sondern die Kündigungsdrohung ist heute eine Realität der privaten und intimen Beziehungen geworden.
Auch der Freundschaften.
Auch der Freundschaften. Und das ist eigentlich der sehr interessante Tatbestand, dem meiner Ansicht nach eine wesentliche Quelle von Ängsten heute ist. Ängste sind eigentlich die Ängste, durch dumme Drehs meines Lebens plötzlich alleine dazustehen. Um es mal ganz simpel zu sagen.
Dann auch so eine innere Heimatlosigkeit. Ich gehöre nirgendwo mehr zu, nirgendwo mehr hin.
Das habe ich bei meiner Tochter getestet. Ich habe so gefragt, sag mal, was glaubst du eigentlich, was ist die schlimmste Angst, die man so haben kann? Die ist 15. Und die sagte, naja, Papa, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man an die Seite gestellt wird, weil man irgendetwas nicht mitgekriegt hat, weil die Aufmerksamkeit von einem abgezogen ist und man eigentlich nicht mehr weiß, mit welchen Mitteln man wieder in das Zentrum zurückkehren sollte in einer Gruppe, dann kann einem die Angst überkommen, dass einem gar nichts mehr gelingt. Und sie meinte, das sei die schlimmste Angst, die es gibt.
Kluges Mädchen.
Die kommt aus sehr begünstigten Verhältnissen, so schlecht verdient man als Professor heute doch nicht. Eigentlich fehlt es der an nichts, aber sie hat eine sehr genaue Vorstellung über das, was die Angst unserer Zeit ist.
Ich glaube, eine genaue Vorstellung davon hat auch die Dame, von der Sie sich Ihre erste Musik wünschen, Nina Simone. Und ihr Titel heißt Revolution. Und da kommt ein Satz drin vor, der mir zu denken gegeben hat. We are in the middle of a revolution. Sehen Sie das auch so, Herr Bude?
Ich würde es gerne so sehen. Ich mag diesen Titel deshalb so gerne, weil er nochmal auf eine elementare Weise die Idee der Freiheit von sich gibt. Und ich würde gerne in einer freien und freiheitlichen Gesellschaft leben. Now we got a revolution, 'cause I see
the face of things to come. Yeah, your constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end.
We are in the middle of a revolution, das singt Nina Simone, und mein heutiger Doppelkopfpartner Heinz Bude hat sich diesen Titel gewünscht. Herr Bude, ja, zu der Zeit war ja eigentlich noch alles in Ordnung so in der Welt, ne? Es ging wirtschaftlich aufwärts, der Krieg war schon längst zu Ende, allerdings wir hatten einen sogenannten Kalten Krieg, nicht vergleichbar mit der heutigen Situation, wo ja die Alten sagen, wir haben das Schlimmste hinter uns. Und die Jungen glauben, das Schlimmste noch vor sich zu haben.
Ich glaube, das ist in der Tat einer der ganz großen Wendepunkte in der Geschichte der Angst, der kollektiven Ängste nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Und der Wendepunkt ist so etwa der Jahrgang 1964.
Also die Babyboomer.
Die Babyboomer, das ist der Jahrgang, wo die höchsten Geburtenzahlen in der Nachkriegsgeschichte da waren. Das ist eigentlich die Generation, die sich vom Szenario des Weltkrieges verabschiedet. Sagt, das ist nicht mehr etwas, was uns im Hintergrund bestimmt, sondern wir gehen in eine andere Welt hinein, was man durchaus als positiv ansehen kann, ein positiveres Gefühl, eine Idee von Zukunft. Auf der anderen Seite die Vorstellung, die sich nach und nach daran gelegt hat mit der Zeit, dass wenn es denn etwas Schlimmstes gibt, dann liegt es vor uns und nicht hinter uns. Wenn die Themen Global Warming sind, da geht es plötzlich um die Frage, glaube ich wirklich, dass der Meeresspiegel steigt? Glaube ich wirklich, dass Holland zur Hälfte von der Bildfläche verschwindet? Oder denke ich, das ist irgend so eine komische Überlegung aus dem Potsdamer Klimainstitut?
Science Fiction. In Ihrem Buch Gesellschaft der Angst, Herr Bude, schreiben Sie Verschlossenheit, mangelnde Entscheidungsfreude oder Angst, das Falsche zu tun, kennzeichnet eine ganze Generation, nämlich die, von der Sie gerade gesprochen haben. Gibt es denn überhaupt ganz richtig oder ganz falsche Entscheidungen?
Nein, die gibt es natürlich nicht. Das Problem ist nur, dass die Selbstverwirklichungsideen komplexer geworden sind. Mhm. Sie können das etwa an dem Begriff der Work-Life-Balance sich klar machen. Work-Life-Balance ist ja nicht nur ein befreiender Begriff, ist ja nicht nur ein Anspruchsbegriff, dass man sagt, okay, die Arbeit soll nicht mehr alles sein, es geht auch um das Leben und die Familie. Das wird dann als Generation Y auch ein bisschen gefeiert, als neue Souveränität. Es ist natürlich auch ein neues Anforderungsprofil an das Gelingen meines Lebens.
Ja,
das heißt, ich muss jetzt versuchen zu sagen, naja, wie werde ich denn das hinkriegen, eine glückliche Familie und einen mich fordernden Beruf zu bekommen? Und ich weiß gleichzeitig, dass ich in meinen Milieus, wenn ich sagen würde, also ich werde jetzt alles dem beruflichen Erfolg unterordnen, als Mann oder als Frau zu sagen, am Ende muss man ja doch eine tragische Wahl treffen, ich entscheide mich für die Kinder, dann steht man ganz schnell dumm da.
Naja.
Das heißt, die Idee, was akzeptabel geworden ist, ist komplexer, ist anstrengender geworden. Und es gibt etwas sehr Merkwürdiges, und das ist, glaube ich, wichtig für alle die. Es gibt das Gefühl, dass man nicht mehr schuldig wird an allgemeinen Normen der Lebensführung, die für alle verbindlich werden, sondern ist auf eine merkwürdige Weise schuldig gegenüber sich selbst.
Sich selbst. Und vielleicht ist es ja auch gerade diesem auslaufenden Neoliberalismus, wenn er denn ausläuft, geschuldet. Dieses Prinzip Selbstverantwortung nach dem Motto, jeder ist seines Glückes Schmied. Also ich bin für alles verantwortlich, was in meinem Leben falsch oder scheinbar falsch oder scheinbar richtig läuft. Das muss doch eigentlich jeden überfordern.
Ich würde es tiefer hängen. Also tiefer hängen auch im Sinne der Herkunft. Im Grunde ist es so ein Kierkegaard-Motiv, das ich da habe. Und Kierkegaard ist der Philosoph, der uns eigentlich gesagt hat, du musst dein Leben wirklich selber führen. Es gibt keine Möglichkeit, sich auf irgendetwas dabei zu verlassen. Alle Möglichkeiten sind immer nur Möglichkeiten für dich. Es sind nicht objektive Möglichkeiten, es sind Möglichkeiten für dich. Und dies, das war Kierkegaards Idee, macht uns zitternd bis ins Innere, weil es die Angst produziert, von der Angst begleitet ist, was will ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich das, was meine Möglichkeit ist? Was ist die Korrespondenz mit meinem Selbst, wie man heute in einer psychologischen Sprache sagt? Und das ist quasi die Verurteilung, selbst werden zu müssen. Das hat es auch immer schon gegeben. Kierkegaard ist ja schon einiger Zeit tot. Aber jetzt wird es reflexiv. Es tritt ins Bewusstsein. Es wird zu einer Idee des Lebens. Und jetzt kommt etwas Zweites auf, das ist Sartre. Und Sartre sagt, in diesem Bemühen, selbst sein zu wollen, in diesem verurteilt sein, ein eigenes Leben zu führen, sucht man nach irgendwelchen Halt und das ist der andere. Und da sagt Sartre, aber die anderen, das können die Hölle sein. Und diese Idee zwischen der Hölle der anderen und dieser Vorstellung, ich muss mein Leben selber führen, das ist, glaube ich, einer der Basisideen, die in diesen merkwürdigen 40-Jährigen auf ihren lebenspraktischen Begriff geworden sind. Denn die Vorstellung, die die haben, diesem Problem zu entgehen, ist, dass man irgendeine Art von Nullfehler-Existenz kriegt.
Nur mit dieser Erkenntnis ist ja nicht gewachsen, zumindest nicht in Deutschland, eine veränderte Fehler- oder Scheiterkultur. Hier heißt es immer noch, wenn einer mit seinem Laden baden geht, naja, ist er selber schuld, er hat versagt, ist pleite gegangen. In angelsächsischen Ländern ist es eher so, naja, das ist daneben gegangen, fängt da halt nochmal von vorne an. Oder Fehlerkultur in Betrieben, gibt es ja auch Unterschiede. Wird der Fehler hochgehängt, wird ein Schuldiger gesucht oder dient der Fehler dazu, es in Zukunft besser machen zu können?
Ich würde es noch etwas dramatischer ausdrücken. Ich glaube, diese 40-Jährigen, die ich getroffen habe, die alle auf den Sprung in wichtigere Positionen waren, sind schimmisch schlau. Das sind smarte Leute, ironiebegabt. Und man kann wunderbar mit ihnen sprechen.
Ja, was fehlt ihnen denn dann?
Also ich habe so eine merkwürdige Verspanntheit der Existenz gespürt. Und was ihnen fehlt, ist eigentlich die Grundidee, dass man, wenn man lebt, auf eine ganz basale Weise etwas falsch machen kann. Und im Grunde in lebenspraktisch wichtigen Situationen auf eine merkwürdige Weise im Nichts steht. Und das ist etwas, was quasi eine Vorstellung ist, die sie geradezu flüchten. Und die Antwort darauf ist, naja, es gibt aber doch immer Szenarien, die man sich ausdenken kann. Es gibt Möglichkeiten, wie man sich verhalten kann. Es kann sogar so weit gehen, wenn die so ein bisschen systemtheoretisch aufgeklärt sind, dass sie dann sagen, naja, es gibt natürlich Fehlerfreundlichkeit. Systeme werden durch Fehlerfreundlichkeit besser. So schlau sind die auch alle. Also wir können jetzt nicht mehr sagen, da gibt es irgendwie so eine angelsächsische Kultur der Fehlerfreundlichkeit und eine deutsche Kultur, keine Fehler zu machen. Das würde auch nicht passen. Dafür sind wir einfach viel zu produktiv in Deutschland. Wir sind einfach viel zu gut ökonomisch. Und natürlich ist diese Generation auch eine tolle Generation. Aber die Frage ist, was will ich eigentlich im Leben erreicht haben?
Ja.
Wenn man das sozusagen als Idee hat, anstatt zu sagen, ich lebe mal so drauf los und es wird schon irgendwie kommen, das ist eine ganz andere Idee. Nochmal, es gibt heute Coach-Angebote für Eltern, sich zu überlegen, wie man bei der Geburt des zweiten Kindes sich eine Familie einrichtet. Und es ist kein Witz, es ist nichts für irgendwelche Comedy-Serien. Die Leute machen das wirklich.
Tja, dass einen das unter Druck setzt, kann ich gut nachvollziehen. Nur wenn das so ist, wie Sie es gerade beschreiben, Herr Professor Bude, Sie sagen, in Deutschland geht's uns gut, wir sind ökonomisch klasse. Gleichzeitig dann die Menschen um die 40, die so ängstlich durchs Leben gehen. Kann sich denn eine Wirtschaftsnation wie die unsrige das leisten, wenn sie den Status quo noch eine Weile halten will?
Ach, das glaube ich schon.
Ist es nicht hinderlich dafür?
Doch, aber ich will nicht darauf raus, dass irgendein dramatisches Szenario da drin steckt, wo wir sagen, oh, 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 es geht mit uns bergab.
Sie sind kein Unkenrufer.
Ich bin kein Unkenrufer, überhaupt nicht. Sondern ich will versuchen, und das ist diese merkwürdige Kategorie der Stimmung, die soziologisch, finde ich, sehr, sehr interessant ist, weil viele Leute drauf kommen, wir sind eigentlich in einer Stimmungsdemokratie. Was meint man damit eigentlich? Die Wählerverhalten wird immer volatiler. Und was ist das für eine Kategorie? Wie kann man da empirisch mit forschen? Das finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Stimmung ist eine, dass wir eigentlich die Vorstellung haben, vielfach in einer vergehenden Zeit zu leben. Vergehende Zeit heißt, alles das, was unsere Ressourcen ausmacht, was unsere Kompetenzen ausmacht, gründen eigentlich in einer Vergangenheit, die eine bessere war als Zukunft, die wir zu erwarten haben.
Haben das
Und der entscheidende Unterschied ist der, ob man eine Vorstellung einer kommenden Zeit hat. Und ich glaube, die Vorstellung einer kommenden Zeit ist uns nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht in den gesamten entwickelten Gesellschaften, die europäischen Zuschnitt haben, inklusive der USA und Kanada, abhanden gekommen.
Das Komische ist nur, Herr Bude, wenn man jetzt ältere Menschen, sagen wir mir die Generation unserer Eltern, so die zwischen 80 und 90-Jährigen reden hört, dann haben die doch die gleiche Vorstellung von einer vergangenen Zeit, die möglicherweise besser war als die künftige, obwohl sie den Krieg hinter sich haben, den jetzt mal ausgeklammert. Aber war das nicht immer so, dass vorangegangene Generationen beziehungsweise folgende Generationen sich an dem gemessen haben, was war?
Das war in der Tat immer so. Ich meine eher die Vorstellung, denken Sie nur an den Klimawandel. Noch vor 10 Jahren haben wir Klimakatastrophe gesagt. Jetzt sagen wir Klimawandel, weil wir wissen...
Das hört sich besser an, ja.
Nein, es hört sich nicht nur besser an, sondern wir sind reflexiver geworden darüber, dass vieles gar nicht mehr zu ändern ist. Wir können machen, was wir wollen. Es ist überhaupt nicht mehr zu ändern.
Ist das so eine Art resignative Reife, oder?
Ja, so könnte man das nennen. Wie ich überhaupt glaube, das ist auch wieder bei den 40-Jährigen wunderbar zu finden. Es gibt so ein Gefühl eines entspannten Fatalismus, dass man im Grunde sagt... Das Einzige, was uns bleibt, jetzt in Begriffen der Orientierung im Klimawandel, ist das Effizientmachen von Energieverbrauch. Es kommt ja nicht mehr eine kommende Zeit in der Hinsicht, dass eine neue Energiekarte sich zeigen würde, dass eine neue Logik der Veränderung von unserer Lebensweise mit ganz anderen energetischen Möglichkeiten entstehen würde. Es gab mal so vor 20 Jahren so eine Idee, wo man sagt, wir gehen in eine Wissensgesellschaft, wo nicht mehr Energie der zentrale Wertstoff ist, sondern Wissen. Das sagt auch kein Mensch heute mehr. Wir sind sehr ernüchtert über diese Idee der Wissensgesellschaft, weil die Gesellschaften, die sich als reine Wissensgesellschaften begriffen haben, wie beispielsweise die britische, eine Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft mit einem fetten finanzindustriellen Komplex in einer schwierigen, sehr, sehr schwierigen ökonomischen Lage sich befinden.
Naja, nur wenn das jetzt alles so... Stimmt, was Sie sagen, gehe ich jetzt mal davon aus. Denn Sie beobachten die deutsche Gesellschaft, Herr Bude, schon von Anfang an Ihrer Karriere als Soziologe und als Mitarbeiter des Hamburger Institutes für Sozialforschung. Dann verstehe ich nicht, warum Sie trotzdem notieren, die Angst, die die Bürotürme hochklettert. Sie beschreiben das auch am Beispiel eines altgedienten Juristen, der sich dann von einer jungen Mathematikerin, die neu im Betrieb ist, die so tough ist, wie die Menschen, die Sie eben beschrieben haben, sich von denen sagen lassen muss, jetzt wo es langläuft.
Richtig, wir haben eine Umorganisierung von Branchenstrukturen in der Mitte unserer Gesellschaft, die, glaube ich, säkularen Charakter hat, beispielsweise im Bereich des Versicherungswesens und der Banken. Da finden außerordentlich massive Austauschprozesse von Personal statt. Wir wissen es im Bereich der Medien. Print nimmt ab. Das heißt, wir haben hier mit Veränderungen zu tun, die etwas Unkalkulierbares haben und man weiß auch nicht so ganz genau, wo etwas hingeht. Deshalb macht man ja Szenarien und sagt, es könnte so sein, könnte so sein, könnte so sein. Aber wissen, wie es geht, weiß man nicht so ganz genau. Und das ist wieder so eine Logik der Angst, wo man sagt, ich orientiere mich nicht aus einer bestimmten Situation meines Lebens und ziehe mich immer wieder darauf zurück, sondern es ist die Idee, oh, es ist schon wieder anders geworden. Ich muss mich jetzt, wir leben in einer Welt, wie man so schön sagt, von Moving Targets. Und die wesentliche Lehre der Krise von 2008, der Kapitalismus ist offenbar ohne Krisen nicht zu haben.
Als Arbeitgeber müsste ich doch scharf sein auf solche Leute, die so gut aufgestellt sind.
Natürlich.
Die das alles hinter sich haben. Aber es gibt ja auch noch die anderen, die nicht studiert haben, die in einfachen Berufen arbeiten, die mit 5,50 Euro die Stunde leben müssen. Was ist mit denen?
Sie haben absolut recht. Das ist eine andere Angst, die in unserer Gesellschaft. Vor unseren Augen entsteht eine neue Klassengesellschaft. Das wissen wir alle. Das sehen wir, denn die Mitglieder der neuen Unterklasse kommen uns ins Haus. Die bringen uns die Pakete der großen Internetkaufhäuser. Und sie machen die Gebäude sauber, in denen wir arbeiten. Sie sind bei den Billigdiscountern beschäftigt und sie sind in der Pflege beschäftigt. Mhm. Wir haben ein neues Dienstleistungsproletariat einfacher Dienstleistungen, die zwischen 40 und 50 Stunden in der Woche hart arbeiten und dafür zwischen 900 und 1100 Euro netto nach Hause bringen. Davon können sie nicht leben. Und die Idee hier ist, auch ein ganz bestimmter entspannter Angstdiskurs, der sich dadurch zeigt, wenn man sie fragt, sagt mal, wie denkt ihr euch eigentlich die Zukunft? Und dann sagen die, naja, jedenfalls nicht besser. Und das meinen sie sowohl für sich wie für ihre Kindersituation. Denn wir haben hier ein neues Proletariat vor Augen, das anders als das Industrieproletariat nicht mehr von der Idee einer letztlichen Zukunft gibt, die auf uns zukommt, denn die ihnen gehört, das ist sozusagen die irgendwie geartete sozialdemokratische, sozialistische oder gar kommunistische Zukunft, sondern es ist die Vorstellung, die Welt wird weiter fragmentieren und der Bus, in dem dieses Dienstleistungsproletariat sitzt, wird immer bei offenen Grenzen unserer Gesellschaft immer neu aufgefüllt. Mhm. Denn das neue Dienstleistungsproletariat ist viel weiblicher als das alte Industrieproletariat und es ist qualifikatorisch diffuser. Das heißt, es gibt die Staatsanwälte in Ostmoldawien, die in einer Putzkolonne arbeiten.
Weil man ihre Ausbildung hier nicht anerkennt.
Genau. Und für alle die, die in dem Bus sitzen, kommt Bildung zu spät. Und der Bus wird immer wieder neu besetzt. Und das ist etwas, was große Irritationen in der deutschen Gesellschaft
hervorruft. Dann geht ja auch ein wichtiger Bereich verloren, der zumindest jetzt für unsere Generation noch wichtig war. Die sogenannten Bildungsaufsteiger, die zwar nicht eben aus bildungsbürgerlichen Verhältnissen unbedingt kamen, aber die Chance hatten, selbst dorthin zu kommen. Wie wird denn das aussehen für diese Menschen, die sich um ihre eigene Zukunft Sorgen machen und um die ihre Kinder, die möglicherweise nie die Chance haben, durch Bildung überhaupt irgendetwas anderes zu erreichen?
Ja, das ist unterschiedlich. In dem Dienstleistungsproletariat gibt es da ein paar Probleme, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite wird sich die deutsche Gesellschaft daran gewöhnen müssen und gewöhnt sich, glaube ich, im Augenblick daran, dass die Erfolge der Bildungsbeteiligung beispielsweise bei türkischstämmigen Deutschen ja außerordentlich günstig sich entwickeln. Wir haben eine neue Gruppe von Bildungsaufsteigern. Das sind insbesondere türkischstämmige Frauen.
Sind auch ehrgeizig.
Und ehrgeizig, in der Tat. Und wir haben da eine Veränderung, eine sozialstrukturelle Veränderung unserer Gesellschaft, die sehr interessant ist. Und es ist für mich soziologisch wieder ein außerordentlich interessanter Punkt. Wie sehen eigentlich die Zukunftslandschaften, die Angstlandschaften in unserer Gesellschaft aus? Sind die unterschiedlich und wo überlappen sie sich eigentlich? Und wo gibt es eine, wenn Sie so wollen, so etwas wie Stimmungskoalition in unserer Gesellschaft, die möglicherweise Stimmungen der Angst sind? Denn das Thema der Angst ist nicht Furcht vor etwas Bestimmtem, ist nicht etwas, wo man sieht, aha, da laufen die Dinge falsch und ich muss mich darauf konzentrieren, sondern das Thema der Angst ist eine Irritation über meine individuelle und unsere kollektive Handlungsfähigkeit. Ja. Das ist das Thema der Angst.
Und wie es mit diesem Thema weitergeht und ob man was aus diesem Thema machen kann, was vielleicht nützlich ist für die Zukunft, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Professor Heinz Bude ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Françoise Hardy, Comment te dire adieu? Was hat es mit diesem Wunsch auf sich?
Das ist eine Kultur der Melancholie. Und ich glaube, dass es für Gesellschaften sehr gut ist, wenn es Kulturen der Melancholie gibt. Und François Hardy ist die große Melancholikerin, meiner Ansicht nach, der europäischen Nachkriegsgeschichte.
Sous aucun prétexte, je ne veux de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de bon feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex n'a pas de chance, ou si peu.
Wie ich dir Tschüss sage, comment te dire adieu, sang Françoise Hardy und laut Professor Heinz Bude eine der großen Vertreterinnen der Melancholie in der Musik. Und Sie sagten auch in dem Zusammenhang, Herr Bude, eine Kultur der Melancholie ist gar nicht so schlecht für eine Gesellschaft. Warum nicht?
Weil Kulturen der Melancholie uns vor Augen führen, dass wir nicht immer an der vordersten Front sein können. Und ja, dass das Leben manche Situationen bietet, wo man sich auch fragen kann, will ich eigentlich in dieses Rennen einsteigen?
Dann könnten wir es doch bei der Angst genauso sehen.
Das ist richtig. Es ist auch immer wieder die Vorstellung aller Arten von neueren Lebensberatungsmodellen, dass man versucht, irgendwie aus Rennen auszusteigen. Es gibt einen großen Bestseller im Augenblick, der heißt Gelassenheit.
Ja.
Und genau das ist der Versuch, einer Kultur der Angst etwas anderes gegenüberzustellen. Ich glaube, dass das nicht wirklich weiterführt, sondern es ist nur die andere Seite dieser Kultur der Angst, dieser Jeeper nach Gelassenheit. Gleichzeitig ist richtig daran, die Vorstellung, dass man doch auch die Möglichkeit hat zu fragen, in welchen Bereichen will ich eigentlich eine Idee eines gelungenen Lebens haben und welche Dinge lasse ich für mich auf sich beruhen. Wichtig ist, dass dies in unserer Gesellschaft wiederum individuelle Prozesse sind. Das macht man irgendwie mit sich selber und seinem Leben, vielleicht mit der Partnerin und dem Partner aus, aber auch schwierig genug. Wir kamen mal aus einer Zeit, und das ist, was mich sehr interessiert hat, von einem russischen Literaturwissenschaftler, Michail Bachtin, der hat ein wunderbares Buch über das Lachen geschrieben. Und zwar das Lachen des Mittelalters. Und das Mittelalter war eine Welt voller Ängste. Es war sozusagen eine Angstwelt, des Mittelalter. Da waren viele Kriege im Hintergrund.
Krankheiten.
Und Bachtin sagt, es gibt eine große Volkskultur der Auseinandersetzung mit der Angst. Das ist das kollektive Lachen, das Lachen. Weil das Lachen eine Art von Renitenz des Volkes in der Kollektivität darstellt. Weil im Lachen über die Angst bestätigen wir uns wechselseitig, egal wie jemand aussieht, wie alt er ist und wie er wirkt, dass man durch Lachen relativiert.
So ist ja irgendwann wahrscheinlich auch mal Karneval entstanden.
So ist
jetzt
Karneval
haben wir
entstanden.
Diese Möglichkeiten, gelassen mit der Angst umzugehen, die Angst weglachen. Und trotzdem denke ich, Angst hat auch einen Sinn. Reinhold Metzner hat zum Beispiel gesagt, der Bergsteiger, das ist vielleicht eine andere Form von Angst, aber der sagt, Angst hat mir das Leben gerettet, wenn wir das jetzt auf die gesellschaftliche Situation übertragen.
Richtig. Es gibt sehr viele Lebensstilangebote, die eigentlich mit der Idee werben, krieg deine Angst los, wenn sie so wollen, mit so einer Art buddhistischen Botschaft arbeiten. Das, glaube ich, ist das Allerschlimmste. Dann hat die Angst gesiegt. In der Vorstellung, dass es einen Zustand jenseits der Angst gäbe, das ist die wirkliche Okkupierung durch die Angst. Warum? Weil die Angst natürlich immer auch ein Protest gegen die vollendete Resignation ist. Die Angst sagt, so wie die Welt jetzt ist, wie sie mich bedrängt, muss sie doch nicht sein.
Da geht noch was.
Da geht noch was. Und eigentlich ist die Angst eine Form der Konfrontation des Lebens als Ganzes mit sich selber. Da sind wir wieder bei dem schon angesprochenen Kierkegaard, auf die Idee, auf das Ganze seines Lebens zu blicken und sich zu fragen, wo geht da noch was? Wo gibt es noch eine Möglichkeit? Dies, glaube ich, ist etwas, was positiv an der Angst ist, weil sie bei jeder lebenspraktisch relevanten Frage auch mit die Frage aufwirft, wie will ich eigentlich in meinem Selbst, wie wollen wir in einer Gemeinsamkeit eigentlich der Welt begegnen.
Es gab ja Ende der 60er Jahre diesen Fassbinder-Film Angst essen Seele auf. Könnte diese Tatsache denn auch auf die heutigen empfindlichen Seelchen zutreffen, sage ich jetzt mal nicht negativ gemeint, derjenigen, die immer alles richtig machen, glauben zu müssen, damit nichts schief geht und einem ständigen Optimierungswahn unterlegen. Was würden Sie denen zum Schluss unserer Sendung sagen, mit auf den Weg geben?
Ich würde Ihnen mit auf den Weg geben, was mir in dem Buch überhaupt wichtig war. Wenn du einen Augenblick darüber nachdenkst, merkst du, du bist gar nicht allein. Viele Leute haben ähnliche Ängste wie du. Das, glaube ich, ist der Beginn einer Aufklärung, wenn Sie so wollen, weil ich nun mal Soziologe bin, einer soziologischen Aufklärung über die Verhältnisse der Angst, ist eine Möglichkeit, mit der Angst umzugehen, weil man sich wiederfindet bei anderen Ängstlichen und nicht die Idee hat, es ist nur ich und es trifft nur mich alleine und ich weiß nicht mehr weiter damit.
Also nicht zurückweichen, abwarten, wegdenken, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, sondern?
Sich in dem Gefühl wiederzufinden, dass es eine Solidarität der Menschen gibt, in der Weise, dass wir eigentlich alle mit diesem Problem der Angst zu tun haben.
Der Professor für Makrosoziologie Heinz Bude war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Ich heiße Karin Röder. Und Sie haben noch einen Musikwunsch frei, Herr Bude. Das Vorspiel zu Lohengrin von Richard Wagner. Unter Claudio Abbado, haben Sie gesagt.
Das ist für mich sozusagen Angstmusik at its best. Das Ausloten der Möglichkeiten der Angst im Sinne einer Orientierung hin auf einen anderen Anfang. Das ist Wagner.
Vielen Dank, Heinz Bude.